HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Katrin Schmick. Der Stromanbieter BEV ist insolvent und davon sind bundesweit ca. 500.000 Kunden betroffen. Viele davon stammen auch aus Hessen. BEV, Bayerische Energieversorgungsgesellschaft, das klingt erst einmal seriös. Zumindest haben das viele Kunden gedacht und eben Verträge abgeschlossen. Dann, Ende Januar, hat die BEV Insolvenz angemeldet. Was das für die Verbraucher jetzt bedeutet, dieser Frage ist Anna Vogel nachgegangen.
Entspannt lächelnd sitzt eine Mutter mit ihrer Tochter auf dem Parkettboden. Mit diesem Bild hat die BEV zuletzt geworben. Das haben ehemalige Kunden inzwischen bearbeitet. Fette rote Buchstaben verkünden jetzt: Insolvent. Als Titelbild steht das Bild über einer Facebook-Gruppe, in der sich betroffene Kunden austauschen. Über 5000 sind es schon und jeden Tag kommen neue dazu. Einer davon ist Michael Block aus Fulda.
Wir wechseln jedes Jahr den Stromanbieter auf der Seite von Check24 und dort wurde halt die BEV präsentiert als seriöser Anbieter.
Das war vor fast einem Jahr. Am Anfang lief alles gut, bis die BEV dann im Dezember eine Preiserhöhung angekündigt hat. Trotz Preisgarantie, die Michael Block eigentlich zugesichert war. Das Siebenfache von seinem bisherigen Tarif hätte er nun zahlen sollen. Fast 400 Euro mehr. Daraufhin hat sich Michael Block an Check24 gewendet.
Anfragen in Bezug auf die BEV wurden eigentlich generell sehr, sehr schleppend nur beantwortet. Also man war bestimmt eine Stunde immer in der Warteschleife drin, bis man überhaupt eine Auskunft bekommen hatte.
Michael Block hat der Erhöhung widersprochen. Kurz darauf hatte er eine vorzeitige Kündigung im Briefkasten, einen Monat früher als geplant. Gehört hat er von der BEV seitdem nichts mehr. Ähnlich ging es auch Stefan Endres aus Limburg. Obwohl er am Anfang mit der BEV sogar so zufrieden war, dass er im Herbst noch zwei Freunde geworben hat.
Der Kilowattpreis war sehr, sehr niedrig. Der Sofortbonus, der war relativ hoch. Und auch bei der Endabrechnung war nochmal ein 15-prozentiger Neukundenbonus mit einkalkuliert gewesen.
Der versprochene Bonus für ihn? 150 Euro. Bekommen hat er den noch immer nicht. Genauso wenig wie die Freunde ihr Geld.
Mit meinen Freunden, die sind jetzt im Moment noch bei der BEV. Wie es jetzt weitergeht, ist im Moment gerade ungewiss, weil wir halt von dem Grundversorger noch nichts gehört haben.
Ein Hin und Her, das Johann Rösner aus Mörfelden-Walldorf nicht auf sich sitzen lassen wollte. Der gelernte Buchhalter hat schon im Herbst Verdacht geschöpft, als er Geld, das ihm versprochen war, nicht bekommen hat. Über seine Firma hat er ein Inkassoschreiben aufgesetzt. Das ging sogar persönlich an die Geschäftsführer und den Eigentümer der BEV in der Schweiz.
Dann kam da ein Brief und haben gesagt, ja, es tut denen sehr leid und die 90 Euro, die sie unterschlagen haben, also diesen einen Abschlag, der wird mit dem Dezemberabschlag verrechnet und von den restlichen Kosten, die werden bald überwiesen.
Die Dezemberrate hat die BEV dann trotzdem abgebucht. Klammheimlich zwischen den Jahren, erzählt Rösner. Besonders ärgert ihn, dass die Geschäftszahlen der BEV schon 2016 schlecht aussahen und nichts passiert ist.
Ich oder wir fühlen uns auf jeden Fall betrogen und deswegen werde ich alle Beweise, die ich habe, jetzt zusammenfassen und das der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen, mit der Bitte, dass die das strafrechtlich überprüfen.
Obwohl es bei Johann Rösner nur um Beträge um die 100 Euro geht, kämpft er aus Prinzip. Für andere Betroffene, die weniger wehrhaft sind und mehr Geld verloren haben.
Betroffene Kunden können sich neben selbstorganisierten Gruppen wie auf Facebook aber auch an die Verbraucherzentrale wenden. Die hat Tipps und Ratschläge zur BEV-Pleite auf ihrer Website aufgelistet. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat ein Unfall mit einem Elektroauto die Feuerwehr vor Probleme gestellt. Ende Januar war es ein Sportwagen der Marke Tesla, der auf der Autobahn 661 bei Dreieich in einen Auffahrunfall verwickelt war. Die Rettungskräfte hatten Angst, sich an dem Unfallauto einen elektrischen Schlag zu holen und mussten sich erst den Bauplan des Fahrzeugs besorgen. Und kürzlich bei einem Unfall in Bad Hersfeld, ebenfalls mit einem E-Auto, hat nicht mal das geklappt. Tobias Lübben berichtet.
Ein Verkehrsunfall in einem Waldstück in Bad Hersfeld. Ein dunkles Auto ist im Straßengraben gelandet und schwer beschädigt. Fahrerinnen und Fahrer haben das Fahrzeug schon verlassen, mit, wie sich später herausstellt, leichten Verletzungen. Die Feuerwehr soll nur das Wrack bergen. Ein Routineeinsatz, könnte man meinen. Aber so war es nicht, sagt der Bad Hersfelder Feuerwehrsprecher Christian Beermann. In der Dunkelheit hätten die Retter erst gar nicht bemerkt, um was für ein Auto es sich handelte.
Die Fahrerin, die noch ansprechbar war und im Krankenwagen lag, hat uns darauf hingewiesen, dass es ein Elektrofahrzeug ist. Daraufhin haben wir versucht, die Stromversorgung zu unterbrechen, was uns nicht gelungen ist, weil wir keine Kenntnis darüber hatten, wie die technische Struktur des Fahrzeugs war.
Denn die sogenannte Rettungskarte des Autos, eines Jaguar I-Pace, war nicht zu finden. Auf der Karte ist unter anderem eingezeichnet, welche Bauteile unter Hochspannung stehen könnten. An diesen Stellen dürfen zum Beispiel keine Schneid- oder Greifwerkzeuge angesetzt werden. Zwar halten Autohersteller diese Karten auch im Internet zum Herunterladen bereit, aber auch das war nicht möglich, sagt Beermann.
Weil einfach die Internetverbindung nicht aufgebaut werden konnte zu der Seite und wir dadurch natürlich Schwierigkeiten haben, das herauszufinden.
Mit dem Feuerwehrlaptop klappte es nicht und mit den Privathandys der Feuerwehrleute mehr schlecht als recht. Am Ende ließen sie das Auto, so wie es war, einfach abschleppen, denn zum Glück war der Unterbau des Fahrzeugs offensichtlich unbeschädigt. Dort unter den Sitzen ist bei fast allen E-Autos der Akku eingebaut. Und wenn der Feuer fängt, stehen die Brandbekämpfer vor einem Problem, warnte kürzlich Andreas Ruß von der Frankfurter Feuerwehr im HR.
Wenn der Akku sich am Brand beteiligt, dann setzt er unheimlich viel Energie frei. Und für uns ist es sehr schwierig, das zu löschen. Eigentlich kann man das nicht löschen. Es muss kontrolliert abbrennen oder ausbrennen.
Und zwar 2 bis 3 Tage lang, sagt Ruß. Erst dann sei sicher, dass in keiner der Akkuzellen noch ein Brand schwele. Am besten sei es, das Fahrzeug in ein Wasserbad zu tauchen. Das war in Bad Hersfeld zum Glück nicht nötig. Aber bei jedem Unfall gilt, zuerst müssen die Insassen aus dem Wrack befreit werden. Und das muss schnell gehen. Da wollen die Retter gleich ran. Und da können sie im Auto nicht lange nach Stromleitungen suchen, sagt Bad Hersfelds Feuerwehrsprecher Christian Beermann.
Wenn man sich vorstellt, dass jemand eingeklemmt ist und schwer verletzt ist und möglicherweise innerhalb der ersten Stunde im Krankenhaus sein soll, ist das natürlich eine ganz große Herausforderung, die wir auch jetzt angehen müssen.
Unfälle mit E-Autos stellen die Feuerwehr vor Probleme. Ein Bericht war das von Tobias Lübben. Die Sonne lacht und das soll auch am Wochenende noch so bleiben. Traumhaftes Wetter für einen Ausflug auf die Wasserkuppe. Aber der Besuch dort beginnt oft mit einem Albtraum der Parkplatzsuche. Im vorletzten Winter sind fast 200 zusätzliche Parkplätze gebaut worden. Aber das reicht immer noch nicht aus. In Stoßzeiten werden die Zufahrtsstraßen gesperrt, wenn oben einfach kein Platz mehr ist. Petra Klostermann hat gerade noch einen Parkplatz gefunden und andere Besucher getroffen.
Schlimm, ne, hier oben. Am Wochenende ist es ganz extrem. Am Wochenende sind die Zufahrtsstraßen ja oft gesperrt schon, dass man gar nicht bis hier hoch kann. Ne? Samstag, Sonntag ist Katastrophe hier oben, ja.
Das ist eigentlich gar nicht katastrophal. Wenn ich aber sehe, dass 2 Autos 3 Parkplätze belegen, dann ist das schon nicht gut.
Solange hier so viel Schnee liegt, braucht man am Wochenende als Einheimischer gar nicht hierher fahren. Da ist Frankfurt leer. Die sind alle hier und die Offenbacher. Die Leute wollen ja halt so nah wie möglich am Schnee sein.
Nach der Erweiterung gibt es jetzt 1000 Parkplätze auf der Wasserkuppe. Und trotzdem sind sie an 10 bis 15 Tagen im Jahr überfüllt. Dann wird die Straße ab Abtsroda gesperrt. Und richtig heikel wird es bei Notfällen, sagt Hilfspolizist Klaus Helfrich.
Wir hatten vor 3 Wochen die Situation, dass es auch zu Staus gekommen ist und die Rettungswagen dann die Wasserkuppe nicht mehr anfahren konnten, sodass dann auch aus der Not heraus der Rettungswagen von Tann geordert werden muss, weil je nachdem, welche Richtung noch einigermaßen befahrbar ist.
Die Stadt Gersfeld und die Gemeinden Poppenhausen und Ehrenberg wollen bis Ende März ein Verkehrskonzept entwickeln, gemeinsam mit Polizei, Hessen Mobil und der Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön. Der Gersfelder Hilfspolizist Klaus Helfrich.
Man ist in Planung, eventuell einen neuen Parkplatz noch zusätzlich zu bauen, um die ganze Situation ein bisschen zu entschärfen. Ein weiterer Punkt wäre, Busse fahren zu lassen, dass wenn es zu Sperrungen kommt, dass man Parkplätze einrichten kann in den umliegenden Gemeinden wie Poppenhausen, Gersfeld, Ehrenberg. Das mit der Seilbahn, das sind Zukunftsmusik. Ich glaube, die Sperrungen, das soll auf jeden Fall kein Dauerthema werden. Aber das sind so die wichtigsten Punkte, die momentan anstehen.
So einfach wird das mit einem Shuttlebus nicht, glaubt dieser Wintersportler.
Beim Shuttle-Service ist das Problem ganz einfach, dass ich meine Technik transportieren muss. Also Ski, Snowboard, Schlitten, Klamotten und so weiter. Deswegen nicht immer geeignet.
Und eine Einbahnstraßenregelung würde den Besuchern zu lange Umwege bereiten. Der Gersfelder Hilfspolizist wünscht sich mehr Werbung für die ganze Rhön. Denn auch abseits der Wasserkuppe gibt es schöne Spazierwege und Pisten.
Park- und Verkehrschaos auf der Wasserkuppe, das droht auch jetzt am Wochenende wieder, wenn bei dem schönen Wetter zahlreiche Besucher anreisen. Infos dazu von Petra Klostermann. In der Europäischen Union diskutieren die Parlamentarier gerade darüber, wie ab 2021 die Agrargelder verteilt werden sollen. Eine zentrale Rolle in der Debatte spielt die sogenannte Flächenbindung. Im Moment wird die Höhe der Zuwendungen noch wesentlich von der Größe eines landwirtschaftlichen Betriebes bestimmt. Das begünstige Großinvestoren, die immer stärker in den Markt drängen und mit Ackerland spekulieren, sagen Kritiker. Und es bringt kleine Ökobetriebe in Schwierigkeiten, auch bei uns in Hessen. Eduard Makastsche berichtet.
Werner Hartmann führt einen Biolandhof in Flieden in Osthessen. Er bewirtschaftet 125 Hektar Fläche, hält dort Kühe und betreibt Ackerbau. Investoren, die große Ackerflächen kaufen, um damit Geld zu verdienen, beobachtet der Landwirt skeptisch.
Wir haben in der Landwirtschaft einen massiven Strukturwandel. Es hören sehr viele Betriebe auf. Die großen Betriebe nehmen die Fläche auf. Was machen diese? Die wirtschaften noch intensiver mit den ganzen Nachteilen für unsere Umwelt.
Es gehe den meisten nur um den Profit, kritisiert Hartmann. Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Wer als Landwirt darauf Wert lege, werde eher benachteiligt. In Deutschland werden die Landwirte von der EU auch nach der Größe ihres Betriebs finanziell unterstützt. Und das, sagt Hartmann, gehe zu Lasten der Kleinen.
Wir wollen doch, dass unsere Struktur, unsere bäuerliche Struktur, die wir haben mit kleinen, mittleren Betrieben, einfach erhalten bleibt. Und bei unserem jetzigen System wird ganz einseitig einfach die große Landwirtschaft, die zum Teil in industrielle Landwirtschaft hinübergeht, die wird eindeutig begünstigt und bevorteilt.
Für ein neues Modell der Subventionen setzt sich deshalb der hessische Europaabgeordnete Martin Häusling von den Grünen ein. Er will weg von einem System, das sich vor allem an der Größe eines Betriebes orientiert, hin zu neuen Regelungen, die auch anderes belohnen.
Das kann eigentlich nicht mehr sein in Zukunft, dass die Landwirte bezahlt werden, nur weil sie einen Hektar haben. Es muss zu einer Bindung der Zahlung an bestimmte Leistungen kommen. Das heißt, wenn die Bauern was für Umwelt machen, dann sollen sie Geld bekommen. Wenn sie vom Klimaschutz was machen, sollen sie Geld bekommen.
Investments in Ackerboden hätten in den vergangenen Jahren stark zugenommen, sagt Häusling. Betroffen sei vor allem Ostdeutschland mit seinen früher verstaatlichten Großflächen. Aber auch Hessen sei vor dieser Entwicklung nicht sicher.
Wir müssen kurz unterbrechen, denn wir haben eine wichtige Meldung. Vorsicht auf der A66 Wiesbaden-Frankfurt. Zwischen Frankfurt-Höchst und Eschborner Dreieck. Gefahr durch Steinewerfer auf einer Brücke.
Ist ein Invest, was sich in den letzten Jahren gelohnt hat, allein deshalb, weil Ackerland nicht vermehrbar ist und die Preise groß gestiegen sind. Und wenn die dann im Endeffekt noch von Zahlungen der Steuerzahler profitieren, wäre das ja ein absoluter Witz.
Trotzdem festhalten an der Flächenbindung wollen die konservativen Parteien im EU-Parlament. Michael Gahler ist hessischer Europaabgeordneter für die CDU. Er findet das Modell gut für die Bauern.
Das ist die Basis, von der aus sie dann wirtschaften können und ein Stück weit unabhängig sind, auch von den Marktpreisen, die natürlich sehr volatil sind. Und deswegen wollen wir das im Grundsatz beibehalten.
Gahler sieht sich bei der Diskussion als Vermittler. Die Flächenbindung beibehalten einerseits, aber gleichzeitig auch Anreize schaffen, dass sich Kleinbetriebe mit nicht auf Größe ausgelegten Konzepten behaupten können. Ökobauer Werner Hartmann aus Flieden verfolgt die Diskussion interessiert aus der Ferne. Mit Blick auf die anstehende Entscheidung über die Subventionen bleibt er bescheiden.
Mein Wunsch wäre einfach, dass man da Grundlagen schafft, wo möglichst viele bäuerliche Betriebe, kleinere, mittlere Betriebe in unserer Region einfach erhalten bleiben und eine Zukunft haben.
Denn davon, so Hartmann, gäbe es viele in der hessischen Agrarlandschaft. Eine Entscheidung über die neue Verteilung der Gelder soll noch im Frühjahr fallen.
Hessische Bauern wollen, dass die Agrarsubventionen der Europäischen Union neu geregelt werden. Ein Beitrag war das von Eduard Makastsche. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Katrin Schmick. Die Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de.